Eine zweite Sache, die ich für wichtig halte, ist die, und jetzt hoffe ich, dass ich nicht in den Ruch komme, zu sehr esoterisch zu argumentieren. Eine zweite Sache ist die, dass es nicht nur oder manchmal auch nicht darum geht, nur immer diese Dinge im Auge zu haben, also irgendeine Entwicklung, wo irgendwo was passiert ist und wo wir dann klassisch im Verständnis der 60er und 70er Jahre dann mobilisieren, um uns wieder dagegen zu stellen, sondern dass es auch darum geht, hinzugucken, wie, ich darf mal sagen, wie ich selber als Person, als Individuum in diesen Vorgängen drinstehe oder wie die demokratische Qualität bei uns in der Zivilgesellschaft ist. Um das, was ich jetzt gesagt habe, was zugegebenermaßen schwer verständlich ist, nochmal anders zu beleuchten. Ich kann auf der einen Seite sagen, der Vorgang, der da draußen jetzt passiert, ist so schlimm oder so wichtig, dass wir jetzt keine Zeit haben, uns mit uns selber zu beschäftigen und hinzugucken, wie die Prozesse bei uns in der Zivilgesellschaft ablaufen. Sind sie demokratisch? Sind sie gerecht? Welche Qualität haben sie? Wo bleibt da der Einzelne? Wo steht der Einzelne? Sondern dass wir sagen, das ist so wichtig, dass wir jetzt alle mit 100.000 Leuten losmarschieren müssen. Das kann in der Sache, wenn ich den technischen Gegenstand betrachte, durchaus effektiv sein. Es ist aber ein Minus und ein Manko auf der Seite der ganz persönlichen Beziehungspflege und Demokratiepflege unter uns und miteinander. Und deswegen habe ich in der letzten Zeit den Eindruck, dass es nicht nur darum geht, gegen die Entwicklung A, B und C zu protestieren, sondern dass es auch darum geht, eine Kultur, eine demokratische Kultur und Qualität innerhalb unserer Gruppen und Arbeitszusammenhänge zu entwickeln, die besser ist als die, die wir bei der WTO und anderen kritisieren. Und ich habe den Eindruck, dass immer mehr Menschen auch einen Sinn dafür entwickeln und dass es gut ist, wenn immer mehr Menschen dies auch als einen Wert erkennen, für den es sich lohnt, zu arbeiten. Das Totschlagargument ist dann immer von Menschen, die dann mehr praktisch orientiert sind, wir haben jetzt keine Zeit, es ist eilig und wir müssen jetzt und so weiter und so weiter. Und damit wird dann ganz oft in Versammlungen dieser Aspekt wieder vom Tisch runtergekehrt, weil er nicht diese materielle Relevanz hat. Ich glaube aber, dass für die Wirkung, die wir als Zivilgesellschaft entfalten könnten, diese Frage von enormer Bedeutung ist. Und um vielleicht nur einen einzigen Aspekt zu nennen, von dem ich glaube, dass er wichtig sein könnte, für das, über das ich jetzt gerade spreche. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, dass wir Orte der Versammlung finden, unterstützen und weiter ausbauen, die nicht von irgendeiner politischen Meinung oder ideologischen Meinung oder von sonst einem Label oder was auch immer dominiert sind. Das sind also Orte, wo jeder Mensch aufgrund seiner Eigenschaft als Bürger teilnehmen kann und teilnehmen soll und mit seiner Meinung, die er innehat, ernst genommen wird. Das ist deswegen erwähnenswert, weil es nicht der politischen Kultur entspricht, die wir in der Zivilgesellschaft in den letzten 20 Jahren gepflegt haben. Da ging es eher darum, dass man guckt, wo sind die Leute, die gleicher Meinung sind, was natürlich in bestimmten Fällen auch wieder gut ist, und dann eher eine Bewegung gemacht hat, dass Andersdenkende aus diesem Kreis verstoßen werden. Ich denke aber, dass gerade die Diversität, die Verschiedenartigkeit der Meinung der Menschen ein ganz wichtiges Moment ist, um gegenseitig und miteinander in Kontakt zu treten und Prozesse einzuleiten, bei denen jeder beteiligt ist und eine ganz neue Art von Kraft entsteht, an die ich persönlich glaube. Gut, jetzt ich muss noch eine Kurzgeschichte loswerden zum Thema Privatisierung, die ist so schön, dass ich Ihnen die nicht vorenthalten kann, bevor wir dann ins freie Gespräch einsteigen. Ich hatte ganz zu Anfangs eingeleitet mit der Firma Bilfinger und Berger, deren Tochter gerade in Argentinien an die Wasserversorgung dran möchte. Die Firma Bilfinger Berger ist aber auch überall woanders in der Welt tätig. Man kann da mal gerne auf die Webseite gehen und unter Pressenotizen gucken. Das sind ungefähr 100 Positionen, wo erklärt wird, wo sie überall privat eingestiegen sind, Knäste in Australien, Brücken in Vancouver, Museen, Schulen. Die zwei Sachen, die ich für Deutschland erwähnenswert finde, ist einmal das private Betreiben des Rathauses in Unna durch Bilfinger und Berger. Und das zweite ist jetzt ein erster privater Tunnel in Lübeck. Das ist der Herrentunnel. Das ist ganz bezeichnend, also dass das der Herrentunnel ist. Und vielleicht nochmal eben zu Zahlen und Umständen. Dieser Tunnel hat laut Kalkulation von Bilfinger und Berger, das heißt, das, was man an Geld verdienen will, das kalkuliert man sich ja selber. Er ist kalkuliert worden mit 150 Millionen. Die ersten 90 Millionen hat die Bundesregierung beigesteuert. Die Bundesregierung hat das getan mit dem Argument, wir geben gerne Bilfinger und Berger die 90 Millionen. Wir selber hätten die Differenz gar nicht aufbringen können, wir hätten niemals einen Tunnel bauen können. Das wäre völlig unmöglich gewesen. Und wegen dieser Differenz mussten wir das alles Bilfinger und Berger geben, dass sie das jetzt privat machen können. Das waren die ersten 90 Millionen. Es geht um die Unterquerung der Trave, die mit dem Herrentunnel unterquert wird. Gleichzeitig hat man sich aber darauf verständigt, dass die Brücke, die ehemals öffentliche Brücke, die oben drüber ging, abgerissen wird. Sodass jetzt also die Bürger nur noch unten durch den Tunnel fahren können. Die Durchfahrt in eine Richtung von einem LKW kostet 8,80 Euro, dass wir auch mal ein Gefühl für das Preisgefüge bekommen. Und abgerechnet wird über eine Quickbox. Das ist ein kleines Kästchen, was man kaufen kann. Das legt man sich in sein Auto und immer wenn man durchfährt, klickt das einmal und registriert. Und ein besonderes Angebot der Firma ist, dass man am Ende des Jahres von der Firma einen Ausdruck bekommen kann, der einem sagt, an welchem Tag und welche Uhrzeit man durch den Tunnel gefahren ist. Also gleichzeitig ein komplettes Überwachungsprofil. Jetzt kommt folgender interessanter Gedanke dazu. Wenn ich jetzt mehrere Tunnel und Brücken habe, die von Bilfinger und Berger betrieben oder von anderen Firmen betrieben werden, dann habe ich ja auf dem Rücksitz immer mehr Quickboxen liegen, die dauernd irgendwo klicken und abrechnen. Das heißt also, man kann sich ungefähr ausmalen, was jetzt passiert, wenn mehr Straßen privatisiert werden und dann mit Quickbox unsere Durchfahrten gezählt werden. Was ich ganz besonders empfehle, weil es ein literarischer Hochgenuss ist, ist die Website des Tunnels. Der Tunnel hat eine eigene Website. Bitte gehen Sie auf diese Website www.herrentunnel.de. Das kann man sich ganz einfach merken oder auch bei Google eingeben. Ich darf Ihnen mal ein paar Textproben geben von der Startseite. Das ist eine Punkteaufzählung. Erster Punkt, länger schlafen. Zweiter Punkt, in Ruhe frühstücken. Dritter Punkt, mit größerer Ausführlichkeit einkaufen, den Urlaub schöner genießen. Das ist die Startzeit von diesem Tunnel. Und ganz besonders empfehlenswert ist im FAQ, also die häufigen Fragen, warum nehmen wir Geld dafür, dass Sie durch den Tunnel fahren? Auch wir müssen unsere Kredite bei der Bank zurückbezahlen. So, die Anekdote wollte ich Ihnen noch eben zukommen lassen. Ja, in aller Kürze, auch deswegen kurz, weil ich da nicht vollständig und gut informiert bin. Ich habe Bahn ein paar Monate mal wieder ausgesetzt. Die Bahn ist in gewisser Weise schon privatisiert als AG, aber die Anteile sind nach meinem Wissen noch nicht verkauft, sollen aber verkauft werden. Die ersten Erscheinungen einer Privatisierung sind dennoch spürbar, weil ja schon bei der Privatisierung, wenn sie noch im Eigentum der öffentlichen Hand ist, diese Mechanismen schon einsetzen. Das hängt mit der Rechtsform zusammen. Das heißt also auch diese Begriffsschwafelei mit GmbH, aber noch in öffentlichen Hand, ist mit äußerster Vorsicht zu genießen, weil ich schon bei der GmbH, ist eine AG, aber schon bei der, ja, AG ist noch weiter entfernt vom Bürger, schon bei der GmbH habe ich den Gegenstand der demokratischen öffentlichen Kontrolle entzogen. Das kann man nicht deutlich genug sagen. Schon bei der GmbH, auch wenn die Anteile noch 100% bei der Stadt oder wo auch immer sind. Sodass also bei der AG strukturell eine Eigendynamik entsteht, die schon in eine ganz andere Richtung geht, weil praktisch die Rechtsform aus sich selber heraus schon bestimmte Interessenslagen entwickelt, wie zum Beispiel die ganzen 21-Projekte, also dass die Bahnhofsareale verkauft werden, Stuttgart 21, all diese Geschichten, oder auch das Stilllegen von Bahnstrecken. Das ist ein Merkmal von Privatisierung von Bahn, also auch wieder Zurückfahren der Erhaltungsinvestitionen. Das ist das eine, ICE wäre jetzt wieder ein langes Thema, und das Schließen von Bahnstrecken. Das heißt also, dass das, was wir eigentlich vorhatten, nämlich von der Straße auf die Schiene, dass wir seit 20 Jahren das Gegenteil tun. Das heißt, die ganzen Schienenverbindungen, die ökologisch 100-mal besser sind und richtiger wären, die schließen wir. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Strecke von A nach B hier am Ende der Welt ist nicht rentabel. Das Argument stimmt aber nicht, da sind wir, also in gewisser Weise stimmt es, wenn jetzt in dem Triebwagen 3 Leute fahren, ist das nicht rentabel, das stimmt. Aber es muss in einem modernen demokratischen Staat möglich sein, eine Gesamtrechnung aufzustellen, die auch soziale und ökologische Komponenten beinhaltet. Wenn ich diese Rechnung aufstelle, ist es dann doch sinnvoller, dass ich dieses Schienennetz erhalte und ausbaue, weil ich eben diesen ökologischen Faktor mit reinnehmen muss. Das heißt, die ganzen Berechnungen, die uns vorgemacht werden, sind Rechnungen nicht internalisierter Umweltzerstörungskosten. Die muss ich immer mit reinnehmen. Und im Moment haben wir diese Entwicklung, Bahnstrecken, Streichen, Sperren und so weiter, in einem ganz hohen Maß. Also das ist eine schlimme Entwicklung. Dann Erhaltungsinvestitionen, das kennt man aus England, dass dann die Wartung zurückgeht und all diese Entwicklungen nicht. Also mein Stand ist der, AG, und es soll an die Börse und verkauft werden. Der Punkt, also Leute aus dem Wasserforum waren in der Sitzung des Landtags, das war eine öffentliche Sitzung, und dieser Punkt ist öffentlich im Landtag verlesen und angenommen worden. Also die Leute wussten davon natürlich. Vorbereitet wurde das Ganze von verschiedenen Ministerien, weil wir die Petition zeitgleich auch zum Innenministerium geschickt haben. Und das hat dazu geführt, dass auch das Innenministerium seine Stellungnahme an den Landtag abgegeben hat, mit dem Hinweis, ist alles in Ordnung. Haben kontrolliert, alles in Ordnung, kann durch. Also wir wollten damit vermeiden, dass man hinterher sagt, haben wir nichts von gewusst, hätten wir gewusst das, nicht? Also wir versuchen immer eine Mehrfachkommunikation einzugehen. Im Falle vom Cross-Border Leasing, das ist ein besonderer Leckerbissen unserer Zitate-Sammlung, im Falle vom Cross-Border Leasing haben wir beim Innenministerium als oberster Dienstherr moniert, dass hier Verträge mit dem Cross-Border Leasing eingegangen werden, die keiner mehr versteht und keiner mehr liest. Und die Antwort vom Innenministerium war, wir haben diese Verträge genehmigt, weil wir selber weder die Kompetenz haben, das alles zu verstehen, noch das Geld haben, die 1500 Seiten ins Deutsche zu übersetzen. Es ist also eine komplette Bankrotterklärung, und an der Stelle möchte ich nochmal sehr scharf werden. Ich bleibe bei meiner Überzeugung, dass der untreue Tatbestand unserer Politiker dann gegeben ist, wenn sie Verträge unterschreiben, deren Inhalt sie nicht kennen. Das kann nichts anderes sein. Wie soll es denn anders gehen? Das heißt, das ist ein Politiker, den wir wählen, der einen Amtseid darauf leistet, dass er unsere Interessen vertritt. Wenn er dann einen Vertrag unterschreibt, den er nicht kennt, dann weiß ich nicht, wie es funktionieren soll. Gut, das ist wiederum eine Frage, die man nicht in zwei Sätzen beantworten kann, aber in aller Kürze gibt es ganz verschiedene Beweggründe, warum die Politiker etwas tun, was jetzt nach unserer Auffassung ganz offensichtlich nicht so besonders sinnvoll ist. Der eine Grund ist der, dass Politiker mit einer Sache gar nicht befasst sind, also null, und dass deswegen dieser Aspekt gar kein Aspekt ist. Das hängt damit zusammen, also grundsätzlich sehe ich ein strukturelles Problem, kein personales, sondern ein strukturelles. Das hängt damit zusammen, dass auch ein Gemeinderat jeden Tag seine Stapel vor sich hat, und dass es schon vom Inhalt her völlig unmöglich ist, dass er die Sachen alle lesen, geschweige denn verstehen kann. Da läuft das dann so ab, dass in einer Fraktion einer die Sache mehr oder weniger bearbeitet, dass er dann seiner Fraktion mitteilt, Tagesordnungspunkt 13, da kommt dann das sowieso in sowieso, da stimmen wir mit Ja. Sodass also diese Hand hochgeht, ohne dass dieser Politiker überhaupt weiß, was genau der Inhalt ist. Das ist eine Variante. Eine zweite Variante ist die ganz konkrete Korruption. Konkrete Korruption ist, wenn einer was dafür kriegt, ganz konkret dafür, dass er das tut. Das gilt ganz sicher nicht für alle, aber den Fall gibt es auch. Brauche ich nicht weiter ausführen. Dann der dritte Punkt, und damit kommen wir wieder zu einem wahnsinnigen strukturellen Problem in unserem ganzen Staatsgefüge oder in dem, was wir Demokratie nennen. Das ist der Umstand, dass das Bezahlen von Politikern unter irgendwelchen Vorwänden legal ist. Das heißt also, legal ist, wenn der Politiker 1 Million für Beratung bekommt, das ist der berühmte Beratervertrag. Legal ist, wenn der Politiker unter der Überschrift Aufsichtsrat bezahlt wird. Und an dieser Stelle muss ganz klar gesagt werden, wenn ein Politiker Geld von einer Firma bekommt und dafür wenig oder keine Leistung erbringt, geht es nicht darum, dass er die Firma beaufsichtigt, sondern es geht darum, dass er von der Firma Geld bekommt und dafür, selbst wenn ich das gar nicht ausdrücklich sage, die Interessen dieser Firma in der Alltagspolitik vertritt. Das ist ein ungeheures strukturelles Problem, was wir überhaupt nicht ernsthaft behandeln. Die Antwort der Politiker auf dieses Problem, also ich habe selber diese Gespräche geführt, ist die: Wenn ich das Geld nicht bekommen hätte, hätte ich auch so entschieden. Und diese Antwort ist Unfug, weil es menschlich ist, dass es mich befangen macht, wenn ich von EnBW 100.000 Mark kriege. Also ich kann doch nicht sagen, EnBW gibt mir 100.000 Mark mit dem Auftrag, dass ich EnBW kontrolliere. Also das ist ein Witz in sich selber, weil mich diese 100.000 Mark, wenn ich die annehme, befangen machen. Der Begriff der Befangenheit. Also da ist ein weiteres Problem und ein letztes Problem, also es gibt noch mehr, aber ich benenne noch mal ein letztes. Das ist das, dass strukturell die Rechtsform oder die Demokratieform, die wir haben, zu immer mehr Verwicklung mit der Wirtschaft führen muss. Es geht also nicht darum, dass unsere Politiker besonders schlechte Menschen sind, das ist überhaupt nicht das Thema, sondern es geht darum, dass die Form, wie wir das organisiert haben, mit einer hohen Zwangsläufigkeit genau dahin führen muss. Das hängt damit zusammen, dass der Politiker ja 5 Amtseide leistet. Er verspricht, seinem Gewissen zu gehorchen, er verspricht, unsere Interessen zu vertreten, er muss der Fraktion dienen, er muss der Partei dienen und gegebenenfalls der Regierung. Und diese 5 Interessenslagen sind definitiv nicht kompatibel, das kann nicht aufgehen. Und diese Schizophrenie, die wir selber organisiert haben, die wir Demokratie nennen, äußern sich so, dass die Verwicklungen permanent zunehmen, sodass also eine feste Spielregel besagt, wer in der Politik nach oben will, muss diese Geschmeidigkeit annehmen, dass er diese Schizophrenie für sich geschickt auflösen kann. Dann kommt er nach oben. Wenn Sie in der Politik jemanden haben, der tatsächlich, wie es auch möglich ist, seinem Gewissen folgt und sagt, ich halte das für falsch, ist er draußen. Das war damals bei Ulla Lörcher so, ich glaube, Afghanistan war das, ne? Die dann sich im Bundestag verabschiedet hat. Weil ein Profi weiß, dass dann vorbei ist. Das geht nicht, das ist nicht vereinbar. Weil ich ja, wenn ich widerspreche, im Prinzip das ganze Machtgefüge auseinandernehme. Dann hat also die Partei in ihren eigenen Reihen den Stachel und den Widerstand, der sofort zum Machtverlust führt. So ist auch eine Schizophrenie zu erklären, wenn die Grünen sagen, wir sind gegen den Afghanistan-Krieg, aber wir stimmen mit Ja. Also das sind strukturelle Probleme, mit denen wir es zu tun haben. Nicht? Also das ist nicht so, dass das ein Heer von Blödis ist, die besonders schlechte Menschen sind, sondern es ist ein strukturelles Problem. Das heißt also, deswegen ist unbedingt die Demokratie, wenn es denn eine sein soll, mit Komponenten zu ergänzen, die wirklich ernsthaft und nicht nur als Feigenblatt die Bürgerschaft mit einbezieht. Ja, fangen wir mit dem zweiten Teil an. Es gibt bergeweise Länder, wo schlechtes Wasser aus der Leitung kommt, obwohl es öffentlich und nicht privat ist. Die Schlussfolgerung daraus kann und darf nicht die sein, dass man dann sagt, dann privatisieren wir, dann wird das wohl schon alles besser. Sondern die Schlussfolgerung kann nur die sein, dass dann die Wasserversorgung verbessert werden muss. Wenn, besonders in der dritten Welt, die Wasserversorgung gar nicht da ist oder schlecht ist, dann liegt das in vielen Fällen daran, dass wir als westliche Welt diese Länder zerstört haben. Um nochmal Argentinien aufzugreifen. In den 30er Jahren war Argentinien eins der reichsten Länder überhaupt. Die waren steinreich und wären auch heute noch steinreich. Das heißt, über ganz bestimmte Vorgänge und Vorgaben, Einflussnahmen und Korruption, Weltbank, IWF, neoliberale Politik, Ausverkauf, ist dieses Land geplündert worden, ist dann arm, und wenn es denn mal arm ist, besteht auch keine Möglichkeit mehr, mit eigenem Geld die Wasserversorgung gut zu machen. Dann treten natürlich solche Kreisläufe auf. Es gibt aber auch Länder, wo nicht die Politik der Weltbank daran schuld ist, dass das Wasser schlecht ist. Das liegt einfach daran, dass die Bevölkerungszahlen zunehmen. Das gilt zum Beispiel für Afrika oder für afrikanische Länder. Das ist noch mal viel komplizierter, aber in aller Einfachheit, wo in der Tat die Wasserversorgung einfach schlecht funktioniert. Nur ist da natürlich auch nicht die Alternative zu privatisieren. Es gibt noch einen dritten Grund, warum das Wasser schlecht sein kann. Und das hat auch mit der Armut nichts mehr zu tun. Das gilt jetzt zum Beispiel teilweise für asiatische Länder. Das ist dann der Fall, wenn Gifte aus der Natur, das gibt es auch, also die jetzt nicht durch Fabriken gemacht sind, im Trinkwasser einfach drin sind. So wird zum Beispiel in Bangladesch das Wasser zu einem großen Teil aus Tube Wells, also durch Bodenbohrung, Brunnen hochgeholt, und in dem Wasser ist Arsen drin. Das ist aber aus der Natur, das Arsen. Das hat nicht irgendjemand da reingetan. Also das ist auch nochmal eine Problematik. Dann zurück zu Deutschland. Es gibt ein Regelwerk in Deutschland, besser als in jedem anderen Land, wie gut das Wasser sein muss. Wassergütevorschrift ABC. Das halten die Politiker auch immer vorne aus, dass sie sagen, liebe Leute, es kann überhaupt nichts passieren, weil wir haben ja diese ganzen Vorschriften. Das Problem ist dabei, dass die Macht des Faktischen die Vorschriften einholt. Das heißt also, dass ab einem gewissen Grad der Privatisierung trotz dieser ganzen Gesetze das nicht mehr ausreichend verfolgt werden kann. Wer sich den Film von der Leslie Franke anguckt, der wird das am Beispiel London ganz gut erklärt bekommen, wo dann irgendwann verhandelt wird mit den privaten Betreibern, die dann sagen, also Leute, es geht nicht anders, wir müssen den Preis erhöhen und wir müssen auch die Aufwendigkeit der Filtrierung zurücknehmen, sonst haben wir nicht mehr genug Gewinn. Das heißt, hier entsteht ein Verhandlungsverhältnis, wo der eine zwar die Gesetze auf seiner Seite hat, der andere aber das faktische Eigentum. Und man muss sehen, dass das faktische Eigentum eine Realität herstellt, die nicht ohne weiteres einfach mit diesen Gesetzen zu toppen ist. Nicht? Das heißt, also da steht ein Aushandlungsprozess und ich kann nicht einfach sagen, du musst. Weil ja die Frage, die dann ja auftauchen würde, wie exekutiere ich das denn? Nicht? Wie soll dieses Muss exekutiert werden? Wie sieht das ganz konkret aus? In vielen Fällen gibt es natürlich dann auch noch Verstrickungen in irgendeiner Form, wie der Aufsichtsräte, Beratervertrag, sodass dann das alles so ein bisschen unklar ist, warum wer wo was nachlässt. Trotz allem ist in Stuttgart die Wasserqualität noch sehr hoch. Das hängt aber damit zusammen, dass wir in Stuttgart in der Beziehung eine der reichsten Städte der Welt sind. Das heißt, wo der Wohlstand so hoch ist, dass nicht ohne weiteres das einfach mal eben so wegbricht. Und was anderes, wir haben mit der Bodenseewasserversorgung ein ungeheures Glück und sowieso eine ungeheure hohe Qualität, sodass also das Problem der Filtration bei uns viel geringer ist als in anderen Städten und anderen Ländern. In anderen Städten und Ländern muss man das Wasser dreimal wieder im Kreis drehen und es kommt nur wenig Frischwasser dazu oder Flusswasser, sodass die Problematik viel höher ist. Und eine Problematik, und damit lasse ich es dann auch bewenden, die immer mehr zunimmt, ist, dass zum Beispiel Arzneimittel im Wasser sind, die über die Filtration nicht rausgenommen werden und schon gar nicht bei Privaten, weil die sagen, das wird uns zu teuer. Und das Thema wird in dem Film auch angesprochen, und zwar die Feminisierung der Fische, weil die immer mehr von den Arzneimitteln dann mit dem Wasser in der Themse dann aufnehmen und dann in die Ernährungskreisläufe reinkommen. Also es ist eine sehr vielschichtige Thematik. Gut, ich will darauf jetzt nur ganz kurz antworten, also die Antwort könnte auch länger ausfallen. Also ganz pauschal ist meine persönliche Überzeugung, wenn ich materiell die Daseinsvorsorge verkaufe, dass das der Ruin von Gemeinde und Gesellschaft ist, bis rein in die Demokratieform, weil ich die Steuerbarkeit verliere.
Ich habe aber nicht von Verkaufen gesprochen.
Ja gut, dann müssen wir das unterscheiden. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass Ihr Beispiel jetzt die Buschanlage von Donaueschingen, das ist natürlich eine sehr schlichte Geschichte, mit der hätte ich überhaupt kein Problem, weil der größt anzunehmende Unfall, der hier eintreten kann, der ist, dass die Buschanlage nicht mehr da ist oder dreckig ist oder kaputt ist. Und mit diesem größt anzunehmenden Unfall habe ich ehrlich gesagt kein Problem. Weiter stimme ich Ihrem Beispiel zu 100% zu. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass die Pflege der Buschanlage ausgeschrieben wird. Würde ich zu 100% bejahen. Also da haben wir überhaupt keinen Widerspruch. Es ist aber eben etwas völlig anderes, ob ich die Pflege der Buschanlage ausschreibe und damit noch Herr des Verfahrens bin, oder ob ich wie in Stuttgart Gas, Strom und Wasser einschließlich allem, was dazugehört, komplett verkaufe. Natürlich sind international operierende Konzerne teilweise günstiger. Das ist ganz klar, weil sie durch die Konstellationen, die eben in den letzten 20 Jahren über die Globalisierung herbeigeführt worden sind, einen endlosen Steuerdumping-Wettbewerb betreiben und über ihr Netzwerk in der Lage sind, auch Gewinne so wegzuführen, dass sie zum Beispiel keine Steuern mehr zahlen. Das heißt, dann ist der Konzern selbstverständlich stärker als ein hier ansässiges Unternehmen, was hier als kleiner Mittelständler die Steuern bezahlen muss. Und dann darf ich Ihnen noch was sagen. Wenn zum Beispiel bei ENBW 10.000 Leute rausgeschmissen werden, dann müssen wir uns klar machen, dass wir als Steuerzahler, wenn die ins soziale Netz fallen, das ja auch wieder bezahlen, was in der Gesamtrechnung ja gar nicht aufgenommen wird. Das zahlen wir aber auch. Das heißt also, dieses Günstige hat natürlich immer noch ganz, ganz andere Aspekte, nicht?
Viele Aspekte, ganz sicherlich.
Gut.
Ich wollte direkt dazu was sagen. Denn die Beispiele, die Sie gebracht haben, sind alles Beispiele, wo es einen Markt gibt. Ja. Und da ist nichts dagegen einzuwenden. Aber die Beispiele, die Sie bringen mit der Privatisierung von Daseinsvorsorge, das sind Beispiele, wo es keinen Markt gibt. Denn ich habe keine Wahl, an welches Wassernetz ich mich anschließe. Weil ich kann Wasser, nicht das Wasser beim einen oder beim anderen kaufen.
Beim Wasser gebe ich Ihnen recht, aber vorhin war die Frage zur Bahn. Bei der Bahn sehe ich das überhaupt nicht so. Wenn der Staat, wenn die öffentliche Hand das Schienennetz in der Hand behält und Rechte vergibt an viele Betriebsgesellschaften, wie das ja hier auch mit der, wie heißt die Bahn, so der Konstanz so stattfindet, dann kann das durchaus, wird das durchaus effektiv. Die Kosten werden reduziert für die öffentliche Hand und das Angebot wird sich verbessern.
Aber das Prinzip des Marktes muss erhalten bleiben und überall, wo Monopole sind, suchten Marktwirtschaftler diese Monopole zu zerschlagen, damit wieder Markt da ist. Wo aber natürliche Monopole sind, wie eben Netzwerke nun mal, da funktioniert der Markt nicht. Das sieht man am besten beim Stromnetz, wo innerhalb von den Netzen, die ja nun physisch sind, die gehören einigen wenigen, die treiben die Gebühren in die Höhe und da drin kursieren jede Menge Ströme von privaten Anbietern. Ich kann meinen Strom kaufen, wo ich will, aber der muss Netzbenutzungsgebühren bezahlen und die dann wiederum, die müssen durch eine Regulierungsbehörde festgelegt werden, weil es eben Monopolstrukturen
ja,
sind.
Ja, aber das ist doch in Ordnung, da gibt es eine Regulierungsbehörde,
die kümmern sich darum. Das heißt, da brauchen wir wieder Monopole. Das heißt, da müssen Monopole müssen öffentlich reguliert werden.
Ja, das gebe ich Ihnen vollkommen recht, ja.
Da hinten waren, Wort ist erledigt. Ja, bitte.
Können Sie noch was zu diesen Bolkestein-Richtlinien sagen?
Ja.
Ich denke, das wird ja konkret jetzt.
Ja, das ist schon konkret. Vielleicht nicht allzu ausführlich, aber dass es eben auch nochmal angesprochen ist, die sogenannte Bolkestein-Richtlinie ist eine Dienstleistungsrichtlinie, die jetzt auf EU-Ebene in Kraft gesetzt werden soll. Die erste Lesung wird jetzt am 11. Februar in Brüssel sein. Und der Inhalt dieser Richtlinie ist die sogenannte Liberalisierung der Dienstleistungen in Europa. Das klingt noch recht unverfänglich, aber was damit gemeint ist, dass praktisch alle Schranken jeglicher Art aufgelöst werden sollen. Und die am meisten umstrittene Regelung in dieser Bolkestein-Richtlinie ist das sogenannte Herkunftslandsprinzip. Das bedeutet, und bis heute sagen alle, denen ich das sage, das glaube ich nicht, du spinnst, das stimmt aber trotzdem, dass ein Dienstleister aus irgendeinem europäischen Land hier nach Deutschland kommt und hier eine Leistung erbringt zu den Gesetzen seines Herkunftslandes. Das bedeutet also, dass nicht nur ein Steuerdumping stattfinden wird, sondern auch ein Dumping des Rechtslebens und Rechtswesens, weil dann der Staat einen Vorteil hat als Entsender, der die niedrigsten Standards überhaupt hat, also in dem alles erlaubt ist, weil der dann wieder einen steuerlichen Vorteil hat. Das heißt, ein Abwärtswettbewerb auch gesetzlicher Regelungen, was eigentlich eine sehr absurde Sache ist. Was bis jetzt, es ist sehr schwer, hundertprozentig sicher zu sein, weil ja dauernd das auch wieder verschoben wird. Es kommt dann wieder eine Nachricht, also ist jetzt doch nicht drin, dann ist wieder drin und so weiter. Es scheint so zu sein, dass auch die Steuern mit Ausnahme der Mehrwertsteuer von der Bolkestein-Richtlinie erfasst sind. Das würde bedeuten, dass danach auch ein Steuerwettbewerb stattfindet, dass nämlich ein Unternehmen einfach seinen Hauptsitz mal eben ins Nachbarland verlagern kann und dann sagen kann, ich trete jetzt an mit einem viel kleineren Steuersatz, sodass sofort das Unternehmen, was noch hier ist und Normalsteuern bezahlt, sofort unterboten und unter Druck gesetzt wird. Also auch da ein Abwärtswettbewerb. Es gibt noch weit mehr Absurditäten, es kommt dann noch die Hafengeschichte rein, Hafenpackage 2 und all die Geschichten, aber das ist sehr kompliziert. Also diese Richtlinie ist eine äußerst kontroverse und umstrittene Richtlinie, die jetzt in diesem ganzen europäischen Kontext zu sehen ist und auch im Kontext der sogenannten Lissabon-Strategie. Lissabon-Strategie heißt, dass die europäischen Führer gesagt haben, wir möchten Europa innerhalb von 10 Jahren zu dem wettbewerbsfähigsten, Wirtschaftsgebilde machen, was es überhaupt gibt, also auch noch gegen die Chinesen antreten. Und das mit dem Mittel, das praktisch jeder jeden unterbietet. Das Problem ist dabei, dass ich nicht gewaltsam über eine solche Figur in Europa das herbeiführen kann, wenn verschiedene Standards so weit auseinanderliegen, dass es gar nicht sinnvoll möglich ist. Also das ist eine sehr problematische Geschichte. Aber man muss das vor dem Gesamtkontext sehen, dass Europa, wie wir es bis jetzt konstruiert haben, mit Maastricht und Nizza und Rom, also mit all diesen Verträgen, also im Prinzip mit der fast vollständigen Auflösung nationaler Staatlichkeit. Also die Verfassungsrechtler sagen, dass wir bereits ohne die europäische Verfassung bereits unseren Staat zu 80% aufgelöst haben. Oder sogar noch drüber, oder 90%. Da irgendwo liegt das. Jetzt könnte man sagen, jetzt übertreibt er schon wieder. Sie haben das gesehen in den letzten Wochen, wenn irgendwo irgendein Land irgendwas gesagt hat, dann hat EUGH gesagt, das dürft ihr nicht, das könnt ihr nicht. Zuletzt in Österreich, die Österreicher wollten A, eine gentechnikfreie Zone proklamieren, da hat die EU gesagt, das dürft ihr gar nicht. Es ist zwar in den Verträgen, die ich gerade angesprochen habe, festgehalten, dass ein Land autonom entscheiden darf in dieser Frage. Und der EUGH, jetzt fragt man sich, wie sind die jetzt um die Kurve rumgekommen? Sie sind rumgekommen, indem EUGH gesagt hat, ihr dürft schon autonom entscheiden, aber ihr dürft den freien Warenverkehr, Dienstleistungsverkehr, überhaupt das freie Ausbreiten dieser Firmen nicht behindern, wenn ihr nicht zwingend logisch beweisen könnt, dass die Gennahrung problematisch ist und dass davon Probleme ausgehen. Deswegen dürft ihr es gar nicht verbieten. In einem anderen Fall wollten die Österreicher 23 Kilometer der Tauernautobahn sperren für Lastwagen aus ökologischen Gründen. Da hat die EU gesagt, das dürft ihr auch nicht. Das ist ja eine Behinderung vom freien Warenverkehr, das dürft ihr nicht. In Deutschland hatten wir die Probleme mit dem Dosenpfand, wo Trittin irgendwas mit den Dosen machen wollte. Die EU hat gesagt, dürft ihr nicht. Dann hat die EU gesagt, euer Hartz IV dürft ihr auch nicht, weil das und das und so passiert. Das heißt also, de facto dürften wir schon einen Stand erreicht haben, dass praktisch die Selbstbestimmungsmöglichkeit dieses Staates nicht mehr existiert und die EU sagt, was gemacht wird und damit zu einem Supranationalstaat geworden ist. Das ist ungefähr so eine Figur, wo man mal probiert, wie weit es geht, und in den Gesetzeskommentierungen heißt es dann, also so nach dem heutigen Stand ist es wohl so, dass die EU bestimmen kann, wie das wohl so geht. Nicht? Das Bundesverfassungsgericht sträubt sich noch ein bisschen und zuckt noch, aber das wird bald auch überwunden sein. Weitere Meldung.
Wer wählt die EU?
Das ist eine gute Frage. Das ist faktisch eine Art Selbstmandatierung, weil ja die Entscheidungsgewalt bei der Kommission und nicht beim Parlament liegt, was noch einigermaßen legitimiert wäre, aber auch nicht hinreichend. Und ich darf es mal ganz radikal sagen, meine rechtliche Würdigung dieser Vorgänge ist die, dass hier ein Staatsstreich stattgefunden hat, in der Form, dass unser Grundgesetz ganz klar sagt, in seinem letzten Artikel, dass unsere Verfasstheit nur vom Volk aufgelöst werden kann, aber wir sind nicht gefragt worden. Das heißt, also man müsste ein Referendum in Deutschland machen und müsste die Bürger fragen, ob sie diese Art von Selbstauflösung wollen. Ansonsten bin ich der festen Überzeugung, dass das so nicht geht und unzulässig ist.
Und sind noch Hinweise auf Cross-Border-Leasing-Geschäfte, die jetzt aktuell rückgewickelt worden sind, vielleicht auch speziell im Wasserbereich?
Ja, da muss ich aber jetzt passen, weil in den letzten 2 Wochen gab es 4 Rückabwicklungen und ich habe es nicht mehr gerade ganz genau sortiert, weil das so viel ist auch mit den anderen Sachen, dass ich da gerade durcheinander komme. Ich kann eins anbieten, dass ich die Rückabwicklungen zusammenstelle und der Wasserkarawane schicke und alle, die interessiert sind, mögen sich bitte an die Wasserkarawane wenden. So können wir vereinbaren, dass jeder hier im Raum an die Informationen kommt.
Natürlich war es Leipzig.
Bitte?
Leipzig ist eine der
Städte. Nein, Leipzig ist nochmal ein spezieller Fall, der ganz neu ist. Leipzig ist insofern speziell, als dass wir meine ich jetzt die CBL-Kritiker, im Moment der Meinung sind, dass Leipzig einen neuen Weg gefunden hat, mit neuen CBLs weiterzumachen, und zwar mit Schweden. Also es scheint so zu sein, dass Schweden jetzt als neuer Staat sich zur Verfügung stellt, um neue Cross-Border-Leasing-Geschäfte zu machen. Ist also ein Spezialfall. Aber nochmal, die Analyse der Rückabwicklung ist deswegen wertvoll, weil man A, damit sehr gut argumentieren kann, auch mit Politikern, und B, man kann nochmal gucken, was ist da gelaufen und wie haben die rückabgewickelt, nicht? Dass man das nochmal so als kleine Hilfe bei der eigenen Arbeit hat. Ich stelle es zusammen, schicke es an die Wasserkarawane.
Einfach nicht in den Kopf. Und ich halte die Stadträte, die da gesessen sind, durchaus für, also dass sie noch bei Sinnen sind. Ne? Also ich persönlich hätte so einen Vertrag nie unterzeichnet. Und wieso ist das möglich, dass so eine Kommune, da kann man mir erzählen, gut, da kann der Bürgermeister noch so viel protegiert haben, wie er will, aber es ist doch erstaunlich, dass sowas geht. Und das ist das Nächste, weil der Herr vorhin gesagt hat, die Informationen müssen unter die Leute. Ich bin sicher, wenn diese Informationen frühzeitig da gewesen wären, das wäre doch eine Empörung gewesen, wie man da gehört hätte. Und darauf versuchen wir jetzt noch zu setzen, weil die Vorstellung, da jetzt ein Gegengewicht zu setzen und zu sagen, irgendwie muss es doch möglich sein, dem Bürger das mitzuteilen und ihn dafür zu gewinnen, dass er sich das zum Ziel setzt, das muss wieder in kommunaler Hand.
Ja.
Das kann doch nicht anders sein. Und wenn auch die ÜLB in Stockach nur einen Stadtrat drin hat, so habe ich doch den Eindruck, dass sich da eine ganze Menge bewegen wird. Also deswegen, das finde ich so faszinierend. Wenn ich mich wirklich als souverän betrachte, dann bin ich an den Sachfragen und am Gemeinwohl orientiert. Ich lasse mich da nicht kaufen und ich lasse mich aber auch nicht beeindrucken. Und das würde ich gerne auch so weitervermitteln, wie das auch immer.
Gut, ich würde gerne den Ball nochmal aufgreifen. Also selbstverständlich Rückabwicklung, weil solche Verträge, da brauche ich glaube ich nichts mehr dazu zu sagen. Das kann wohl weniger das Allgemeinwohl gewesen sein. Und wie es dazu kommt, lasse ich jetzt auch mal beiseite. Aber ich möchte nochmal diesen Punkt zuspitzen, den Sie jetzt auch nochmal aufgegriffen haben, wie wir in diesem Ganzen drinstehen. Es gibt verschiedene Sichtweisen der Welt. Eine Sichtweise ist mir alles egal, interessiert mich nicht. Wobei man aber da immer dazu sagen muss, dass das Desinteresse von Menschen an Gesellschaft auch stark damit zusammenhängt, dass ihr Interesse an Gesellschaft zerstört wurde. Die Politiker, die seit 50 Jahren es geschafft haben, und zwar alle miteinander, den Volksentscheid auf Bundesebene in Deutschland zu verunmöglichen, was eine Ungeheuerlichkeit ist, kommen gerne immer mit dem Argument, entweder der Bürger ist zu blöd, der versteht das eh nicht, die komplexen Zusammenhänge, deswegen können wir ihn nicht entscheiden lassen, oder Argument 2, er ist nicht interessiert. Zu Argument 1, ich bin noch nicht mal bereit, mit einem Politiker ein Gespräch anzufangen über die Blödheit der Bürger, wenn er als gewählter Politiker Verträge unterschreibt, deren Inhalt er nicht kennt. So viel zum Thema Kompetenz. Ohne Namen zu nennen, darf ich Ihnen sagen, dass ich mit vielen Politikern Gespräche hatte. Ich will damit nicht arrogant erscheinen, sondern ich will Ihnen nur die Lage deutlich machen, die mich ganz konkret gefragt haben, wie bestimmte Dinge zusammenhängen, weil sie einfach nicht wissen, was sie unterschrieben haben. Weil sie es nicht wissen einfach, also ohne das jetzt noch da zu vertiefen. Zum Argument 2 ist eben ganz wichtig anzumerken, dass es sich eben genau andersrum verhält. Je ernster ich Menschen beteilige an einer Sache, an einem Umstand, an einer Gruppe, an einer Schule, an einer Stadt, an einem Land oder was auch immer, oder Fluss oder wie auch immer, desto mehr steigt das Interesse. Und diese Aussage ist keine Erfindung, die mir gerade eben auf dem Klo eingefallen ist, sondern diese Aussage stütze ich mit den Erfahrungen des Bürgerhaushaltes in Porto Alegre, den es nicht nur dort, sondern in 200 Städten in Südamerika gibt, seit 14 Jahren, und der zeigt, dass das Interesse der Bürger mit jedem Jahr steigt, dort, wo wirklich der Bürgerhaushalt durchgeführt wird und die Bürger wirklich selber entscheiden. Und selbst in den letzten Favelas, wo die Kinder noch nicht mal zur Schule gehen können, steigt das Interesse. Die machen sich selber schlau, die bauen sich einen Computer zusammen und nehmen teil an der gemeinsamen Sache. Das heißt also, diese Aussage, die Bürger haben eh kein Interesse, ist umgekehrt proportional verkoppelt mit der Wirklichkeit. Je mehr ich die Bürger verletze, ich darf mal salopp sagen, und verarsche, desto mehr verlieren sie das Interesse. Insofern ist eine self-fulfilling prophecy, wenn ich sage, kein Volksentscheid, die Bürger haben eh kein Interesse. Das heißt also, es ist ein urmenschliches Vermögen und Erstreben, selbstverständlich das um mich herum zu gestalten und zu bestimmen. Also ein solcher Unfug zu sagen, die Bürger haben kein Interesse mehr, das ist Quatsch. um nochmal den Punkt zuspitzen, wie ich selber in dem Ganzen stehe. Ich behaupte, dass wir mit der Demokratieform, die wir haben, oder ich sage mal vorsichtiger, mit der Struktur, die wir haben, also Parlamentarismus wählen, zum einen die Probleme nicht lösen können, egal ob die Partei CDU oder SPD heißt, das ist nicht erheblich, und dass zum Zweiten dieses Parteienwesen, wie wir es haben, nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems ist. Ich habe die Überzeugung, dass dieses strukturelle Problem gelöst werden muss in der Demokratiefrage und dass ansonsten wirklich eine Veränderung im Gesamt nicht möglich ist. Also wir können natürlich auf der Grundlage auch irgendeinen Einzelgegenstand verhandeln und auch gewinnen. Das ist schon richtig, das geht auch so, wie es ist. Aber wir haben ja ein Hydra-Problem. Das heißt, wenn wir jetzt gerade die Wasserversorgung von Stockach wieder zurückgeholt haben, in den 3 Jahren, in denen wir das gemacht haben, sind auf der EU-Ebene schon wieder 7 neue Richtlinien entstanden, die uns schon wieder an einer anderen Stelle den Hals umdrehen. Das heißt, dieses Hydra-Problem bedeutet, dass wenn ich merke, dass ich als Bürger nur noch hinterherrennen kann, mich nur noch aufregen kann und immer 3 Jahre zu spät komme, dann muss es doch eine Form von kollektiver Intelligenz geben, dass wir sagen, wenn wir immer 3 Jahre zu spät kommen und immer den Geschehnissen hinterherrennen und wieder irgendwo für irgendwas kämpfen müssen, was schon 2 Jahre vorher wieder beschlossen wurde, dann muss ich doch an den Punkt zurückgehen, wo die Entscheidung entsteht und muss sagen, wenn mir es so entgleitet, dann möchte ich mich an den Punkt der Entscheidung setzen und mal die Frage klären, wie unsere Verfasstheit aussieht, was die Bolivianer übrigens getan haben. Ein Protest der Bolivianer bezog sich darauf, dass sie zu Friedenszeiten eine verfassungsgebende Versammlung einberufen, wie es in Uruguay beim Wasser auch passiert ist, und ihre Dinge klären. Das heißt, wir können unsere Verfassung als souverän nicht nur klären, wenn mal wieder ein Weltkrieg da war, so ist das üblich, sondern wir können sie jeden Tag klären, weil wir der Souverän sind. Und deswegen ist es wichtig, dass ich nicht in die Rolle gehe, ich bin so klein, ich bin so schwach und das ist alles so mächtig und so groß und so fürchterlich, sondern ich muss mir sagen, ich bin der Souverän, in einer Demokratie habe ich die Verantwortung mit meinen Mitbürgern zusammen und wir sind die oberste Instanz, wir haben die letzte Verantwortung. Und wenn Fehlentwicklungen da sind, dann kann ich nicht jedem sagen, das ist alles so schrecklich, sondern ich muss sagen, wir haben die letzte Verantwortung, wir sind die Eltern unserer Gesellschaft, wer denn sonst? Oder wir haben keine Demokratie. Und wir müssen mit uns die Frage klären, ob wir eine Demokratie haben oder nicht. Das müssen wir klären. Wenn wir sie nicht haben, dann müssen wir darüber reden. Wenn wir sie haben, muss klar sein, dass wir als Souverän das letzte Wort haben. Und es gibt nur eine Instanz, die über die Frage entscheiden kann, ob wir einen Volksentscheid haben oder kriegen oder wollen oder nicht. Und das sind wir selber. Wer denn sonst? Wenn ich eine Demokratie habe, können nur wir darüber entscheiden, ob wir einen Volksentscheid haben. Das ist aus sich selber heraus logisch. Und diese Fragen sind in den letzten 50 Jahren nicht behandelt worden, nicht in der Schule, nicht in der Universität und in der Zivilgesellschaft werden sie unterdrückt, weil die Zivilgesellschaft zu weiten Teilen mittlerweile schon, ich will jetzt nicht sagen durchseucht, aber ganz stark unterwandert ist von anderen Interessenslagen, auch von wirtschaftlichen, auch von politischen, die ein Interesse daran haben, dass es nicht zu einer direkten Auseinandersetzung kommt mit den Bürgern selber und mit deren Meinung. Das ist ein ganz klarer Punkt. Also alles, auch mal Beratung, auch mal hören und hier und da und auch mal, können Sie auch mal treffen, aber kein Volksentscheid auf Bundesebene und keine zu weitgehenden Bürgerentscheiden oder noch direktere Partizipation. Also zum Beispiel zu Haushaltsfragen oder so, nicht? Also das heißt dann, also ein bisschen mitbestimmen schon, aber bei Geld hört der Spaß auf. So. Und das ist eine ganz elementare Frage, die wir vor uns haben, die muss geklärt werden. Ohne diese Klärung kann das ganze Ding nicht gut und gesund weitergehen. Ich mache da erstmal einen Punkt.